Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job.
Hallo und herzlich willkommen zum Preventa Arbeitsschutz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Auch von mir herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick ungefähr genauso spannend klingt wie ein Aktenordner im grauen Schrank.
Die Gefährdungsbeurteilung.
Genau. Und jetzt könnten manche schon denken, ach ja, das Ding, das haben wir, das liegt irgendwo, das haben wir schon mal gemacht.
Vielleicht sogar sauber abgeheftet.
Mit Deckblatt.
Mit Datum.
Und mit Unterschrift.
Und trotzdem stellt sich die entscheidende Frage, schützt sie eigentlich jemanden?
Das ist der Punkt. Die Gefährdungsbeurteilung ist nicht deshalb gut, weil sie existiert. Sie ist gut, wenn sie im Betrieb etwas verändert, wenn sie Risiken sichtbar macht, wenn sie Maßnahmen auslöst und wenn sie verhindert, dass Menschen verletzt werden.
Und vielleicht ist genau das der Denkfehler in vielen Unternehmen. Man hält die Gefährdungsbeurteilung für ein Dokument, für eine Pflicht, für etwas, das man erledigen muss, falls die Berufsgenossenschaft, die Aufsicht oder der Auditor danach fragt.
Dabei ist sie eigentlich etwas ganz anderes. Sie ist ein organisierter Denkprozess, eine Art Sicherheitsradar. Sie fragt, was kann hier schiefgehen? Wen betrifft es? Wie wahrscheinlich ist es? Wie schwer wären die Folgen? Und was tun wir konkret dagegen?
Und zwar nicht irgendwann, sondern bevor etwas passiert.
Ganz genau. Das ist wie beim Autofahren. Der Sicherheitsgurt ist nicht für den Moment gedacht, in dem man schon im Graben liegt. Er ist schon vorher da. Und die Bremse wird auch nicht erst eingebaut, wenn der Unfall passiert ist. Und Arbeitsschutz funktioniert genau so. Gute Prävention denkt immer vor dem Ereignis.
Trotzdem erleben wir in der Praxis immer wieder, die Gefährdungsbeurteilung ist vorhanden, aber sie lebt nicht. Sie wird nicht aktualisiert. Maßnahmen bleiben offen. Niemand prüft, ob sie funktionieren. Und die Beschäftigten, die die Gefährdungen am besten kennen, werden manchmal gar nicht richtig gefragt.
Dann entsteht ein gefährlicher Zustand. Auf dem Papier ist alles geregelt, in der Realität aber improvisieren die Menschen weiter.
Und genau da wird es kritisch. Denn viele Arbeitsunfälle passieren nicht, weil niemand etwas wusste, sondern weil Hinweise übersehen, Mängel geduldet oder Risiken zur Routine wurden.
Der Satz, das haben wir immer so gemacht, ist im Arbeitsschutz manchmal der leiseste Vorbote eines sehr, sehr lauten Problems.
In dieser Folge wollen wir deshalb nicht trocken Paragraphen aufzählen. Natürlich sprechen wir auch über Verantwortung, Arbeitgeberpflichten, Maßnahmenhierarchie, Wirksamkeitskontrolle und Dokumentation. Aber vor allem wollen wir zeigen, worum es wirklich geht.
Um Menschen, um Führung, um ehrliches Hinschauen und um die Frage, ob ein Betrieb bereit ist, aus Papier echte Sicherheit zu machen.
Dazu beginnen wir heute mit einer Erzählung. Sie führt uns in eine Metallwerkstatt zu einem jungen Mitarbeiter, einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und einem Ordner, der zwar vollständig war, aber niemanden geschützt hat.
Die Geschichte heißt:
Der Morgen, an dem niemand mehr wegschauen wollte.
Und sie beginnt an einem ganz gewöhnlichen Dienstagmorgen. Legen wir also los. Der Morgen, an dem niemand mehr wegschauen wollte. Eine Erzählung über Gefährdungsbeurteilung, über Verantwortung und über das, was wirklich zählt. Es war ein ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen in der Metallwerkstatt von Konrad Brenner, als die Presse stillstand. Nicht dramatisch, kein Knall, kein Schrei, nur ein leises Zischen. Ein abgebrochenes Zittern der Hydraulik und dann Stille. Lukas, 24 Jahre alt, seit 8 Monaten im Betrieb, hielt sich die Hand. Die Kollegen sahen zu und keiner wusste genau, was jetzt zu tun war.
Die Verletzung war zum Glück nicht schwer, aber sie hätte es sein können. Und genau das beschäftigte Vera Hoffmann, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, in den Tagen danach. Nicht die Frage, wer Schuld hatte, sondern die viel unbequemere Frage: Wäre das zu verhindern gewesen? Und warum hatten alle es kommen sehen? Und niemand hatte etwas getan?
Die Antwort lag in einem Ordner, der seit 2 Jahren unberührt im Regal stand. Gefährdungsbeurteilung 2024 stand darauf. Gepflegt, ausgedruckt, abgeheftet und vollkommen wirkungslos.
Vera hatte diesen Ordner selbst miterstellt. Sie kannte jeden Paragraphen, wusste um die Paragraphen 3, 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes, um die Betriebssicherheitsverordnung, um das Prinzip der Maßnahmenhierarchie. Und trotzdem, der Ordner hatte nicht verhindert, dass Lukas an einer Presse arbeitete, deren Sicherheitsverriegelung seit Wochen unzuverlässig war. Ein bekanntes Problem, ein gemeldeter Mangel, ein noch nicht abgearbeiteter Maßnahmenprozess.
Die Gefährdungsbeurteilung, das wurde Vera in diesen Tagen schmerzhaft klar, ist kein Formular. Sie ist ein Prozess, ein lebendiger, atmender, unbequemer Kreislauf aus Erkennen, Entscheiden und Handeln. Ein Dokument, das niemand liest, verändert nichts. Eine Maßnahme, die niemand umsetzt, schützt niemanden. Und eine Wirksamkeitsprüfung, die nie stattfindet, ist wie ein Rauchmelder ohne Batterie. Das klingt banal, aber in der Praxis unter dem Druck des Tagesgeschäfts zwischen Aufträgen und Schichtplänen verkommt die Gefährdungsbeurteilung allzu leicht zur Pflichtübung. Man nagt ab, man legt ab, man vergisst.
3 Wochen nach dem Unfall bat Vera den Geschäftsführer, Thomas Brenner, Sohn des Gründers, nüchtern und pragmatisch zu einem Gespräch. Nicht um Schuld zuzuweisen, sondern um etwas zu erklären, das sie selbst erst langsam verstand. Die Verantwortung für Lukas, sagte sie, lag nicht bei Lukas. Sie lag beim Betrieb, bei Ihnen und ja, auch bei mir.
Thomas runzelte die Stirn. Vera fuhr fort.
Das Gesetz sagt, der Arbeitgeber trägt die Pflicht. Nicht als Floskel, sondern konkret. Er muss dafür sorgen, dass Gefährdungen erkannt, beurteilt und durch Maßnahmen beseitigt werden. Und er muss prüfen, ob diese Maßnahmen gewirkt haben. Das ist kein einmaliges Ereignis. Das ist ein Regelkreis, wie ein Qualitätssystem nur für Menschenleben.
Thomas schwieg lange. Dann fragte er, und wie soll das funktionieren? In einem Betrieb mit 38 Beschäftigten, 2 Schichten und permanent wechselnden Aufträgen? Es war eine ehrliche Frage. Und sie verdiente auch eine ehrliche Antwort.
Vera begann mit einer einfachen Frage. Was tun die Menschen hier wirklich? Nicht, welche Maschinen stehen im Betrieb? Nicht, was steht im Organigramm? Sondern, was passiert konkret? Schicht für Schicht, Tätigkeit für Tätigkeit.
Sie befragte die Beschäftigten, nicht mit einem Fragebogen, sondern im Gespräch. Sie beobachtete, wie Werkzeuge gewechselt wurden, wie Störungen behoben wurden, wie die Reinigung der Anlage ablief. Und sie entdeckte, dass die größten Gefahren selten im Normalbetrieb lagen. Sie lagen im Rüstvorgang, im Störungsfall, im Moment des Improvisierens, wenn der Druck groß und die Schutzeinrichtung gerade eben, halt nur kurz, deaktiviert war.
Das ist das Herzstück einer guten Gefährdungsbeurteilung. Sie denkt nicht in Kategorien, sondern in Situationen. Sie fragt nicht, gibt es Lärm, sondern wer ist wann, wie lange, welchem Lärm ausgesetzt und welche Schutzmaßnahme greift wirklich. Sie unterscheidet zwischen dem, was auf dem Papier steht und dem, was am Arbeitsplatz passiert.
Dabei folgt sie einer klaren Logik. Zuerst Substitution. Kann die Gefährdung ganz vermieden werden? Dann technische Maßnahmen, dann organisatorische und erst ganz am Ende, wenn alles andere nicht reicht, die persönliche Schutzausrüstung. Ein Helm ist kein Ersatz für eine gesicherte Maschine. Das ist kein ideologisches Statement. Es ist Ingenieurdenken.
Vera wusste, sie konnte das nicht allein. Niemand kann das allein. Eine Gefährdungsbeurteilung, die nur im Büro entsteht, ist halbblind. Sie braucht die Stimmen der Menschen, die täglich mit den Risiken leben.
Also holte sie alle an einen Tisch. Den Betriebsarzt, der wusste, welche Beschäftigten körperlich besonders belastet waren. Den Betriebsrat, der die Sorgen kannte, die keiner laut ausgesprochen hatte. Die Schichtführer, die wussten, wo täglich improvisiert wurde. Und die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die manchmal zu schüchtern waren, um Gefährdungen zu melden, weil sie fürchteten, als Querulanten zu gelten.
Diese Beteiligung ist nicht nur Vorschrift, sie ist Klugheit. Denn wer die Gefährdungsbeurteilung gemeinsam erarbeitet, versteht sie. Und wer sie versteht, hält sich daran. Die beste Betriebsanweisung ist wertlos, wenn die Beschäftigten nicht wissen, warum sie existiert.
6 Monate später sah der Betrieb von Brenner und Söhne ganz anders aus. Nicht dramatisch, keine glänzenden Schilder und auch keine neuen Uniformen. Aber für jede Tätigkeit gab es eine aktuelle, von der Führungskraft freigegebenen Gefährdungsbeurteilung. Maßnahmen hatten verantwortliche Termine und Wirksamkeitskriterien. Der Arbeitsschutzausschuss traf sich vierteljährlich und zwar nicht als Pflichtveranstaltung, sondern als echtes Forum, in dem offene Punkte diskutiert und priorisiert wurden.
Und als wenige Wochen später ein neues Arbeitsmittel angeschafft wurde, passierte etwas Bemerkenswertes. Noch bevor die Lieferung ankam, fragte der Schichtführer von sich aus: Haben wir schon eine Gefährdungsbeurteilung für den neuen Prozess? Es war eine kleine Frage, aber sie zeigte, dass etwas verstanden worden war. Tief genug, um zur Gewohnheit zu werden. Denn genau das ist das Ziel. Nicht Compliance als Selbstzweck, nicht Dokumentation als Feigenblatt, sondern ein System, das wirklich schützt, weil es lebt, weil es fortgeschrieben wird, wenn sich etwas ändert, weil es nach Vorfällen hinterfragt wird, weil es die Realität im Blick behält und nicht nur das Papier.
Lukas arbeitet noch heute bei Brenner und Söhne. Er hat die Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten gemacht. Freiwillig, auf eigenem Wunsch. Manchmal fragt er Vera nach dem Warum hinter einer Regel und sie erklärt es ihm. Nicht mit Paragraphen, sondern mit Bildern. Wie eine Gefährdungsmatrix funktioniert, warum die Maßnahmenhierarchie genauso aufgebaut ist, wie sie ist, was es bedeutet, wenn sein Risiko als hoch eingestuft wird. Ich dachte immer, das ist Bürokratie, sagte er einmal. Jetzt weiß ich, das ist eigentlich nichts anderes als systematisches Denken darüber, was schiefgehen kann, bevor es schiefgeht. Vera lächelte. Viel besser hätte sie es selbst nicht sagen können. Die Gefährdungsbeurteilung ist kein Selbstzweck und auch kein Dokument. Sie ist eine institutionalisierte Form des Nachdenkens über Sicherheit, tätigkeitsbezogen, kontinuierlich und gemeinsam verantwortet. Sie verbindet Rechtskonformität mit gelebter Fürsorge und sie zeigt, wer Sicherheit ernst nimmt, nimmt Menschen ernst.
Die Geschichte wirkt deshalb so stark, weil eigentlich nichts Spektakuläres passiert. Kein großer Unfall, keine Katastrophe, nur ein bekannter Mangel, ein verletzter Mitarbeiter und ein Ordner, der niemanden geschützt hat.
Genau, das ist die erste wichtige Botschaft. Eine Gefährdungsbeurteilung ist kein Ordner. Sie ist ein Prozess. Wenn sie nur abgeheftet wird, ist sie Papier. Wenn sie Gefährdungen erkennt, Maßnahmen auslöst und deren Wirkungen überprüft, wird sie Arbeitsschutz.
Vera erkennt ja, das Problem war nicht, dass es keine Gefährdungsbeurteilung gab. Das Problem war, dass sie nicht gelebt wurde.
Richtig. Eine Maßnahme, die offen bleibt, schützt niemanden. Und ein bekannter Mangel an einer Maschine ist keine Randnotiz. Dann muss entschieden werden, kann weitergearbeitet werden, braucht es Sofortmaßnahmen, muss die Maschine stillgesetzt werden.
Ein zweiter Punkt ist, Vera schaut nicht nur auf die Maschine, sondern auf die tatsächliche Arbeit.
Das ist entscheidend. Gute Gefährdungsbeurteilung fragt nicht, oh, was steht im Organigramm, sondern was passiert hier wirklich. Besonders gefährlich sind oft Rüsten, Reinigen, Störungen, Zeitdruck und dieses berühmte nur mal kurz.
Und dann kommt die Verantwortung ins Spiel. In der Geschichte sagt Vera, die Verantwortung lag nicht bei Lukas, sondern beim Betrieb.
Natürlich haben Beschäftigte Mitwirkungspflichten. Aber die Grundverantwortung liegt beim Arbeitgeber. Arbeitsschutz darf nicht heißen, pass besser auf. Er muss heißen, wir gestalten Arbeit so, dass Menschen möglichst sicher arbeiten können.
Deshalb ist auch die Maßnahmenhierarchie so wichtig. Erst Gefährdung vermeiden, dann technische Maßnahmen, dann Organisation. Und erst zuletzt die persönliche Schutzausrüstung.
Genau. Ein Helm ersetzt keine gesicherte Maschine. Und eine Unterweisung ersetzt keine funktionierende Schutzvorrichtung.
Was mir auch auffällt, Vera macht es nicht allein. Sie holt Betriebsarzt, Betriebsrat, Schichtführer und Beschäftigte dazu.
Weil die besten Informationen oft nicht von den Menschen kommen, die die Arbeit täglich machen. Beteiligung ist keine nette Geste, sie ist eine Erkenntnisquelle.
Am Ende verändert sich die Kultur. Der Schichtführer fragt bei einem neuen Arbeitsmittel selbst nach der Gefährdungsbeurteilung.
Und genau da wird Arbeitsschutz lebendig. Nicht, wenn der Ordner vollständig ist, sondern wenn Menschen anfangen, vor dem Handeln über Gefährdung nachzudenken.
Die zentrale Botschaft lautet also, Gefährdungsbeurteilung ist systematisches Hinschauen, bevor etwas passiert.
Und sie zeigt, ob ein Betrieb Sicherheit wirklich ernst nimmt. Nicht auf dem Papier, sondern im Alltag.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und vielleicht bleibt heute vor allem ein Gedanke hängen. Eine Gefährdungsbeurteilung ist kein Ordner, kein Formular und kein Pflichttermin für den Aktenplan.
Sie ist systematisches Hinschauen. Sie ist die Frage, was kann hier schiefgehen? Und was tun wir, bevor es schiefgeht?
Die Geschichte von Lukas, Vera und dem Betrieb Brenner und Söhne zeigt, Arbeitsschutz wird nicht dadurch wirksam, dass etwas dokumentiert ist.
Sondern dadurch, dass aus Erkenntnis Handlung wird. Dass Mängel nicht nur beschrieben, sondern beseitigt werden. Dass Maßnahmen nicht nur beschlossen, sondern umgesetzt und überprüft werden.
Und genau da machen wir in der nächsten Folge weiter.
Dann sprechen wir über den vielleicht schwierigsten Teil der Gefährdungsbeurteilung, die Maßnahmenumsetzung.
Also über die Frage, warum bleiben gute Maßnahmen so oft liegen? Warum steht im Protokoll in Bearbeitung, obwohl längst etwas passieren müsste?
Und wie aus einem Maßnahmenplan ein echtes Führungsinstrument mit verantwortlichen Terminen, Wirksamkeitsprüfung und klarer Priorität wird.
Der Titel der nächsten Folge lautet Der Maßnahmenfriedhof. Warum gute Gefährdungsbeurteilungen im Alltag sterben.
Oder positiv gesagt, wie aus Arbeitsschutzpapier echte Schutzwirkung wird.
Schön, dass Sie heute dabei wart. Wenn euch diese Folge geholfen hat, teilt sie gern mit Menschen, die Verantwortung für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb tragen.
Und hört nächste Woche wieder rein, denn erkannt ist noch nicht geschützt.
Geschützt ist erst, wenn gehandelt wurde.
In diesem Sinne, bleibt zuversichtlich, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!